wo wir im zweiten Teil werden dazu, wo ich etwas im zweiten Teil wird sagen, lautet folgendermaßen: Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der bei dem Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Und nun, bevor ich im zweiten Teil darauf eingehe, ein Blick auf den Ursprung, wo kommt das her? Darum das ganze Thema. Der hohe Priester gehört noch zur Stiftshütte, oder es ist gut, einen Anwalt für sich zu haben. Das war das Ziel Gottes mit dem Volk der Israeliten. Er hat zu ihnen gesagt, bevor er ihnen die 10 Gebote gegeben hat: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das war der Plan Gottes. Nicht nur aus Ägypten ins gelobte Land, nicht nur Befreiung aus der Sklaverei an den Ort der Verheißung Gottes, wo das Volk Gott dienen wird, sondern Gott wollte mit seinem Volk ein Vorbild schaffen für die ganze Welt. Ein ambitioniertes Ziel. Du denkst jetzt vielleicht, na schön, schön und gut damals, aber schau doch dir das heute an. Wie sieht es denn heute aus? Vom Ziel weit entfernt, völlig daneben. Ich möchte dir etwas anderes in Erinnerung rufen. Ich kenne diesen Text seit meinem Hochzeitstag. Der gehörte nämlich dazu, zur Hochzeitspredigt. Oh, vor über 46 Jahren, Halleluja. Da heißt es, schreibt der Petrus: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das tönt doch genau gleich. Und hat mit dir und mir zu tun, nicht mit dem Volk Israel. Wir sind herausgefordert. Es geht nicht nur ums Dienen, es geht um etwas mehr. Wir alle sollen Priester sein. Priester heilig sein. Wir sind nicht nur erlöst von unseren Sünden, wir sollen Priester sein. Das heißt, vor Gott stehen, vor Gott einstehen für alle, die uns Gott anvertraut hat. Wir sollen als Vorbilder leben. Ich führe das nun aus und rede im ersten Teil über Accessoires. Das ist der hohe Priester. Die Kleidung mit allem Drum und Dran. Ich werde da sozusagen nichts sagen. Da heißt es, du sollst Aaron, deinen Bruder und seine Söhne zu dir herantreten lassen, aus der Mitte der Israeliten, dass er mein Priester sei. Er und seine Söhne, Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Und du sollst Aaron, deinem Bruder, heilige Kleider machen zur Ehre und als Schmuck und sollst reden mit allen, die weisen Herzens sind, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie Aaron Kleider machen zu seiner Weihe, dass er mein Priester sei. Das sind die Kleider, 7 Stück. Brusttasche, Schurz, Obergewand, enges Untergewand, Kopfbund und Gürtel. So sollen sie heilige Kleider machen deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen, dass er mein Priester sei. Sie sollen dazu Gold, blauen und roten Purpur, Karmesin und feines Leinen nehmen. Dass Gott den Stamm der Leviten und die Familie von Aaron als Hohepriester auserwählt hat, ist souveräne Gnade Gottes. Gerade wenn wir an Aaron denken, wie der versagt hat mit dem goldenen Kalb, und Gott setzt ihn ein als Hohepriester. Das heißt für mich ganz klar, Gott will keine und braucht keine Superchristen. Gott nimmt jeden. Er möchte jeden, der an ihn glaubt, zu einem Priester machen, der vor ihm steht, für andere Menschen einsteht. Er braucht Menschen, er braucht Christen, die sich ihrem Unvermögen bewusst sind und sich ganz auf Gottes Gnade verlassen. 3 Kapitel braucht Mose, um das zu beschreiben. Und alle 7 Kleidungsstücke haben eine tiefere Bedeutung, ebenso die verschiedenen Farben. Gold, Gottes Heiligkeit, Vollkommenheit, blauer Purpur, sein himmlisches Wesen, der Herkunft nach, roter Purpur, seine Stellung, weiße Leinwand, die Reinheit des Gottessohnes. Ich will nicht näher darauf aufgehen, aber doch 3 Accessoires, die mir sehr wichtig scheinen, etwas näher anschauen. Das Oberkleid hatte 2 Schulterteile. 2 Schulterteile soll er haben. Und du sollst 2 Onyxsteine nehmen und darauf einschneiden, die Namen der Söhne Gottes, auf jeden 6 Namen nach der Ordnung des Alters, also von Ruben bis hinunter zu Benjamin. Das ist ein Onyxstein. Es gibt auch schwarzen Onyx, den kann man brauchen für Ketten und für Fingerringe und so weiter. 2 Schulterteile, da oben. Warum? So dass Aaron ihre Namen auf seinen beiden Schultern trage vor den Herrn, damit der Herr ihrer gedenke. Jeder von uns hat Verantwortung. Einige für Familien, für Kinder, für Geschwister, jemand anders als Gott, als Götti. Wir haben Verantwortung für Freunde, Mitarbeiter, vielleicht für ein Geschäft, eine Firma, die Gemeinde, Hauskreis, Jugi, Missionswerk für Missionare und so weiter und so weiter. Du als Priester Gottes trägst die Verantwortung. Das zeigt das auf. Die Namen der Stämme waren eingraviert, unauslöschlich. Verantwortung vor Gott. Der hohe Priester, die Priester hatten eine Verantwortung vor Gott. Immer wenn sie zu Gott gingen, die Schulter, da sind 6 und 6 Stämme, 12. Verantwortung vor Gott. Das erste besondere Teil. Ein zweites. Du sollst eine Brusttasche machen Du sollst sie besetzen mit 4 Reihen von Edelsteinen. Auf jedem soll ein Name eines Stammes stehen. Jetzt wird es schon teurer. Das war nur Onyx. 6 Steine, 6 Steine. 6 Namen, 6 Namen. Und jetzt 12 Steine, auf jedem Stein einen Namen. Warum? So soll Aaron die Namen der Söhne Israels auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum geht, zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn alle Zeit. Ich habe schon gesagt, viele tragen Verantwortung, auch viele Christen. Gott vertraut dir Menschen an zur Verantwortung. Aber die ganz große Frage, trägst du sie nur da oder trägst du sie da? Ist die Verantwortung für deinen Nächsten einfach auf deinen Schultern und drückt sie? Oder liegt sie auf deinem Herzen? Wenn der Priester vor Gott erschien, trug er sie auf dem Herzen. Wertvoll wie Edelsteine, keine Bachkiesel. Eingraviert, nicht entfernbar. Ich möchte euch das ganz kurz illustrieren. Die Mittelalterlichen und Älteren unter euch, die erinnern sich an Franz und Annemarie Doppmann. Der Franz ist 40 Jahre MS-krank gewesen. Und er hat damals geschafft bei Martin Brütsch, seinem Vater. Und wo die Krankheit ausgebrochen ist, ist irgendwann einmal ins Büro zitiert worden. Und da hat der Herrn Sprütsch ihm Verschiedenes angeboten und hat ihm gesagt, hören Sie, da hinten muss auch etwas ändern. Das Wort weiss ich nicht mehr. Er hat ihn angesprochen, dass er nicht nur eine äußere Krankheit hat, sondern dass da innen etwas muss ändern. Und es hat etwas geändert bei diesen beiden. Die Verantwortung von den Schultern ist aufs Herz gekommen. Siehst du, es gibt Menschen, und ich denke, je älter ich werde, immer mehr daran, die nur du erreichen kannst, die nur du auf deinem Herzen tragen kannst, weil die anderen sie nicht kennen. Verantwortung wird zur Herzensangelegenheit. Ich komme zum Dritten, ganz praktisch. Du sollst ein Stirnblatt machen aus feinem Gold und darauf eingraben, wie man Siegel gräbt, heilig dem Herrn. Und es soll sein, warum? Und es soll sein auf der Stirn Aarons, damit Aaron bei all ihren Opfern alle Sünde trage, die an den heiligen Gaben der Israeliten haftet. Und es soll alle Zeit an seiner Stirn sein, dass sie wohlgefällig seien vor dem Herrn. Jetzt die Frage, wie wirst du wahrgenommen in deinem Umfeld? Als Christ? Oder als was? Ich habe da oft versagt in meinem Beruf. Geschwiegen, statt zu reden. Laut geworden, statt weise zu antworten. Manchmal ist es gelungen, manchmal nicht. Gott weiß es. Ich habe einen Anwalt bei ihm. Gott weiß es. Die Frage ist, was steht bei dir vorne an der Stirn? Washington Capitals, SCB oder ZSC, Uniqlo, Wallo Bertschinger oder irgendetwas? Oder kann man an dir ablesen, was auf dem Grabstein von Johannes Rau, dem ehemaligen deutschen Bundespräsidenten, steht? Da steht auf dem Grabstein: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Wie wirst du, wie werde ich wahrgenommen? Heilig dem Herrn oder wie? Verantwortung, Herzensangelegenheit, Vorbild. Was? Das sagt uns, sagen uns diese drei Accessoires. Ich fasse den ersten Teil schnell zusammen. Nämlich Verantwortung auf den Schultern tragen. Das zweite, Herzensangelegenheit auf dem Herzen tragen. Drittens, Vorbildfunktion auf der Stirne tragen. Und im gleichen Text aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, heißt es: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Soweit. Drei Accessoires, Verantwortung, Herzensangelegenheit. Was sieht man an dir? Ich komme zum zweiten Teil. Ich habe es euch versprochen, es gibt noch einen. Der Hohepriester als Vorbild, als Hinweis auf Jesus Christus. Ich habe es euch gesagt, Farbenmaterialien zeigen das Wesen, Charakterstellung von Jesus Christus hin. Und das hat damals begonnen, dass man einen hohen Priester hat. Und Jesus Christus ist nun unser Hohepriester. Ich lese diesen Text nicht nochmals. Wir gehen jetzt auf Auffahrt zu, Christi Himmelfahrt, zu dem Tag, an dem Jesus Christus in den Himmel zurückgekehrt ist. Ja, eigentlich durch die Himmel hindurch ins Vaterhaus. Er bringt sein ganzes Erlösungswerk mit sich. Er bringt dich, er bringt mich mit sich, denn das, was er vollbracht hat auf Erden, am Kreuz, das muss auch im Himmel gelten. Und es gilt. Und dann wird er dort empfangen mit den Worten: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße gemacht habe. Das heißt, Gott anerkennt das Werk seines Sohnes. Und jetzt sitzt Jesus zur Rechten Gottes auf dem Thron als unser Hohepriester. Er hat deine und meine Last auf seine Schultern genommen, eingraviert in seinem Herzen. Er ist dort für dich und für mich, eingraviert, unauslöschlich im Buch des Lebens. Du und ich, wir haben einen Anwalt, einen Fürsprecher im Himmel. Seht, Jesus konnte die Würde des Amtes eines Hohepriesters während seines Daseins auf Erden nicht ausüben, weil er Sohn Davids war. Er stammte aus dem Stamme Judas. Allein die Leviten, allein die Familie Aarons waren dazu ausersehen. Aber dann hat Gott ihn mit einem Eid, mit einem Schwur eingesetzt als Hohepriester. Und wir lesen das im Psalm 110, Vers 4. Gott hat geschworen, es wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Ich komme jetzt nicht darauf zu sprechen, was das heißt. Jesus geht in den Himmel, setzt sich als Hohepriester neben seinen Vater. Im Hebräerbrief wird dieser Hohepriester 10-mal auf verschiedene Art und Weisen beschrieben. Und jetzt schreibt der alte Johannes, 85 oder mehr, meine lieben Kinder. Also da meint er auch die 50-Jährigen. Meine lieben Kinder. Was für eine zärtliche Anrede. Meine lieben Kinder, damit bist du, bin ich gemeint. Diejenigen, die Gott im Mann befohlen hat, ein Herzensanliegen. Und dann schreibt er weiter, Entschuldigung, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Man würde jetzt eigentlich erwarten von einem älteren, erfahrenen Seelsorger, dass er sagen würde, ich schreibe euch das alles, dass ihr den Mut nicht verliert. Ich schreibe euch das alles, dass euer Glaube nicht Schiffbruch erleidet. Ich schreibe euch das alles, damit ihr wisst, ihr habt eine Belohnung im Himmel. Sie wartet dort. Ich schreibe euch das alles, um euch zu erinnern, Leiden und Verfolgung haben ein Ende. Ich schreibe euch das alles, dass Gott Mut und Kraft gibt, auszuharren, durchzuhalten. Nein, gar nichts von dem, sondern dass ihr nicht sündigt. Warum das? Einerseits, weil die Sünde immer wieder einen Keil in die Beziehung zwischen Gott und den Menschen treibt. Weil Unrecht, Verfehlungen die Beziehung zu Gott, dem Vater, stört und trübt, verunreinigt. Und andererseits gibt er aber jetzt keinen Freipass zum Sündigen. Er macht keine Aussage, ja, nehmt es nicht so genau mit der Nachfolge. Wir haben ja einen hohen Priester im Himmel, der uns vertritt. Nein, sagt Jesus, ich schreibe euch das, um euch vor der Sünde zu bewahren. Denkt daran, woher ihr kommt, was für eine Stellung ihr in Jesus Christus habt. Wisst ihr, dass man beim Predigen sündigen kann? Hallo? Wie? Ganz einfach. Man kann Wahrheiten verdrehen. Man kann Wahrheiten vorenthalten. Man kann Gott die Ehre stehlen, man kann Gottes Wort manipulieren, wegstreichen, hinzufügen, man kann mit Erfolgen rühmen, die nie stattgefunden haben, die ich meinen Fähigkeiten zuschreibe und nicht Gott, und dabei die schönste Predigt halten. Ich bitte euch, für uns Prediger zu beten. Ich kann beim Beten sündigen, im Lobpreis, wenn ich Gott nicht die Ehre gebe. Der Martin Luther hat mit einem ein Wett gemacht. Er hat gesagt, ich biete dir ein Ross an, wenn du jetzt ins Nachbarzimmer durchgehst und dort unser Vater betest, ohne dass du an etwas anderes denkst. Der ist gegangen. Nach ein, zwei Minuten kommt er zurück und sagt, hör mal, mit Zaumzeug oder ohne? Ich habe ja den Spruch gehört. Es ist ein Unterschied, ob man beim Betten Gülle führt oder beim Gülle führen betet. Ihr kennt den. Aber aufgepasst jetzt. Bring den Tag nicht zu, indem du krampfhaft versuchst, die Sünde wegzuhalten, die Türe zuzuhalten. Wenn du das nämlich den ganzen Tag versuchst, dann vergisst du Gott zu dienen. Es gibt eine ganz einfache Sache. Sag doch zu Jesus, geh du an die Türe. Du hast gesiegt. Nimm du meine Gedanken gefangen. Du hast gesiegt. Nimm du meine Handlungen in deine Hände an diesem Tag. Du hast gesiegt. Wir haben letzten Sonntag aus Römer 6 gehört, wir sollen uns der Sünde gegenüber für tot achten. Stellt euch Gott zur Verfügung, eure Glieder, das heißt euer Sein, zu Waffen der Gerechtigkeit. Um das geht's. Darum schreibt er das, dass wir aufmerken sollen und das nicht kleinreden sollen. Ihr seid erlöst, euch ist vergeben durch Jesus Christus, und jetzt dient ihm, seid Priester. Aber Johannes ist lange genug Christ, lange genug Seelsorge, um nicht zu wissen, dass Satan alles dran setzt, um uns Christen ins Straucheln zu bringen, lahmzulegen. Deshalb fährt er fort. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, wir haben einen Anwalt, einen Fürsprecher, der bei dem Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Was für eine trostvolle Verheißung. Sie richtet sich an alle Christen, besonders an diejenigen, die immer die Überzeugung haben, ich genüge nicht. Christen, denen Satan einflüstert, du bist im Licht gegangen und jetzt wieder in Sünde gefallen, gestrauchelt. Hör die gute Nachricht. Du hast einen Anwalt, einen Fürsprecher beim Vater an der höchsten Stelle. Jesus Christus, der gerecht ist. Das ist ein wichtiger Ausdruck. Bei dem Vater, beim Vater. Es heißt nicht bei Gott, sondern beim Vater. Wenn wir wiedergeboren werden, Jesus dir, mir, meine Lebensschuld vergeben hat, wenn wir erlöst werden, dann wird Gott dein und mein Vater, ganz grundsätzlich. Das bedeutet, ein Vater-Sohn, ein Vater-Tochter-Verhältnis kann nicht aufgelöst werden. Wie du dich auch immer aufführst, lieber junger Mensch, du hast immer einen Vater. Ob der Vater mit dir zufrieden ist und die Mutter, das steht auf einem anderen Blatt. Aber sie sind immer Vater und Mutter. Ein Vater kann nie verleugnen, dass das nicht sein Sohn ist, seine Tochter ist. Das gilt, das ist unauslöschlich. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Ein kurzer Exkurs. Jesus streitet mit den Jungen, mit den Juden, Entschuldigung, ja, vielleicht auch mit den Jungen, aber das ist, nein. Jesus streitet mit den Juden und er sagt dann in Johannes 8, ihr habt den Teufel zum Vater. Jesus ist im Garten Gethsemane und sagt, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und was sagt Jesus am Kreuz? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist immer noch der Sohn des Vaters. Diese Verbindung hält. Am Schluss sagt er, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Gedanken versteht. Jesus war immer Sohn des Vaters, auch am Kreuz. In der größten Gottverlassenheit, als Gott seinen Zorn auf ihn lud. Sein Angesicht vor ihm verbarg. Vater. Bei dem Vater. So persönlich. Warum kann Jesus als Anwalt auftreten? Haben wir auch hier. Ja. Weil er gerecht ist. Weil er nie etwas Unrechtes getan hat, weil er das Sühneopfer für alle Sünden der ganzen Welt ist, für alle. Das umfasst Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Hey, als Jesus am Kreuz gehangen ist, dann hat er das getragen, was dir morgen, ich hoffe es nicht, übermorgen geschieht. Wenn du wieder sündigst. Du musst nicht. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Jesus hat nicht nur die Schuld der Vergangenheit getragen, nein. Bis heute und morgen. Das ist wieder jede Vernunft. Ein Anwalt, der uns vertritt und nicht nur nichts kostet, sondern gerade noch die Kosten übernimmt. Stell dir das vor. Das ist so ein verrückter Gedanke, aber es ist Tatsache in Jesus Christus. Und der dritte Punkt ist, er ist von Gott, dem Richter selber, eingesetzt worden. Ich weiß nicht, ob das heute geht, dass ein Richter sagt, hören Sie, Sie sind jetzt der Anwalt dessen, von dem, den ich jetzt verurteilen muss. Geht nicht. Da gibt es noch so etwas Köstliches. Bei dem Vater. Es geht hier um den Charakter der Fürsprache Gottes. Bei heißt von Angesicht zu Angesicht. Nicht dann und wann. Nicht in der Audienzstunde, bei Gelegenheit. Nein, Anwalt zu jeder Zeit, von Angesicht zu Angesicht. Martin Lloyd-Jones schreibt das ganz großartig. Es ist, wie wenn Jesus als Fürsprecher zum Vater sagen würde, ich muss dich bitten, dein Gesetz beiseite zu legen. Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, dass das Gesetz erfüllt ist, dass der Tod gestorben ist, dass die Strafe ausgeführt worden ist. Sie, die Menschen sind frei, weil ich für sie gestorben bin. Als Fürsprecher, als Anwalt ist Jesus die einzige Möglichkeit, die Gott befähigt, zugleich gerecht und derjenige zu sein, der den Sünder rechtfertigt. Unglaublicher Trost. Gibt es etwas größer als das, dass Jesus mein Anwalt ist, der mich vertritt, jederzeit, wenn ich aufrichtig bereue, Anwalt beim Vater? Es ist gut, einen Anwalt neben sich zu haben. Es ist besser, einen Anwalt in sich zu haben, der Heilige Geist, der mir hilft zu beten. Es ist am besten, einen Anwalt an höchster Stelle zu haben, nämlich zu Rechten der Majestät in der Höhe. Jesus Christus, der einzig wahre hohe Priester, der jeden gläubigen Christen dort vertritt, sei es im Leben oder sterben. Amen.